Liebe Brüder und Schwestern, geschätzte Freunde und Mitglieder des Gemeindehilfsbundes, liebe Gäste. Als im Jahr 2019 zum ersten Mal der Gedanke und die Anfrage an meine Frau und mich gelangte, ob wir dieses Amt zu übernehmen bereit wären, da lag das noch außerhalb des Horizontes. Dann hat Gott uns Schritt für Schritt den Weg nach Norddeutschland in den Gesichtskreis geholt und schließlich zur Gewissheit gemacht. Was seither geschah, darf in vielen Puzzleteilen dazu beitragen, das Bild zu vervollständigen. Es ist Gottes Ruf. Dieses Komm herüber und hilf uns, das aus Europa einmal nach Kleinasien gekommen ist, ist aus Deutschland in die Schweiz auch geschwappt. Und es ist ein guter Ruf, der für beide Seiten, so hoffen wir, zum Segen dienen wird. Dient dem Herrn mit Freuden, von Psalm 100, das ist für die, die den Ruf Gottes gehört haben, keine Aufforderung von außen, es ist eine Zustandsbeschreibung. Für den heutigen Anlass schlagen wir den zweiten Petrusbrief auf. Und da werden Sie sich vielleicht wundern, es handelt sich um ein Abschiedswort. Petrus schreibt ausdrücklich kurz vor seinem Hinscheiden. Wir lesen also ein Wort des Abschieds, damit wir den Beginn eines neuen Abschnitts vom Ziel her bedenken können. Petrus fasst hier zusammen, was grundlegend für Glaube und Erkenntnis ist. Er schärft es ein, damit wir, wie er sagt, auch nach seinem Hinscheiden es noch im Gedächtnis behalten können. Wir erheben uns für Gottes Wort. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben kostbaren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilands Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist. So wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit Brüderlichkeit und in der Brüderlichkeit die Liebe. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird's euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen, in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und kurzsichtig und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Darum, Brüder, bemüht euch umso eifriger, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ich möchte zunächst einige Verse hier mit Ihnen durchgehen und dann nach den Konkretionen für den Gemeindehilfsbund fragen. Die Verse 1 bis 2 grüßt Simon Petrus diejenigen, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben. Es ist ein und dasselbe Glaube durch alle Zeiten. Es ist ein und dasselbe Evangelium durch alle Zeiten. Es ist ein und dieselbe Gerechtigkeit durch alle Zeiten. Wir drücken dies im Glaubensbekenntnis aus, das im 4. Jahrhundert seine feste Gestalt gefunden hat. Wir drücken das im Glaubensbekenntnis, nicht nur im Glaubensbekenntnis, auch im Vaterunser aus, und indem wir die Psalmen des Alten Testaments beten. Schon Abraham hat den gleichen Glauben erlangt wie wir. Es ist ein und derselbe Glaube. Der eine Geist ist erkennbar daran, dass er unter uns das richtende und rettende Wort gegenwärtig macht. Ist es ein anderes Wort, so ist es ein anderer Geist. Nicht die Vielfalt, die Einheit wird hier gelobt. Der eine Glaube bezeugt die Einheit der Gläubigen. Der eine Geist lässt Christen in der Fremde erkennen, wo die Geschwister sind. Wer im Ausland auf Christen getroffen ist, der hat es bestimmt schon erlebt. Aber all das, geschätzte Freunde, ist nur möglich, weil der Glaube von den Gläubigen nicht selbst hervorgebracht wird. Er wird empfangen, sagt Petrus. Der eine Glaube wird aus der Hand des einen und selben Herrn empfangen. Unser Glaube ist nicht unser Produkt, den wir möglichst attraktiv bewerben und auf einem religiösen Markt verkaufen müssen. Es ist schon ziemlich irre, wenn sich eine Kirchenleitung von einer weltlichen Unternehmensberatung auf dieses Gleis führen lässt. Durch McKinsey ist das zum Beispiel in München und Nürnberg geschehen. Da wird dann der Glaube verstanden als Produkt, als Unique Selling Point, der möglichst effektiv zu vermarkten ist. Was sagt aber Petrus? Glaube ist Gott gegeben, kostbar, unverkäuflich. Er wird empfangen. Und zwar, sagt er in diesen Versen, durch die Gerechtigkeit Gottes. Und darum ist er ein heiliges Gut, kein Werk des Sünders. Nun aber, was für ein Glaube wird hier empfangen? Auch dies wird schon im ersten Vers beantwortet. Die Übersetzung, die wir auf dem Blatt vor uns haben, weicht von der Lutherbibel an einem wichtigen Punkt ab. Die Lutherbibel hat die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt, und der Heiland Jesus Christus. Das wären zwei Personen. Natürlich sind Gott der Vater und Gott der Sohn zwei Personen. Petrus spricht aber an dieser Stelle von ein und derselben Person, nämlich von dem Sohn, den er Gott und Heiland nennt. Also, was für ein Glaube ist es, den wir empfangen? Wann ist er ein Rechter? Er ist dann ein Rechter, wenn er glaubt, dass Jesus Christus Gott und Heiland ist. Und das ist wieder genau der Punkt, an dem sich die Marketingagenturen schwer tun. Wenn Sie die Damen und Herren Bischöfe beraten, lassen Sie sie gerne einfach allgemein von Gott sprechen, aber nicht von Jesus als dem menschgewordenen Gott. Was dem christlichen Glauben eigentümlich ist, wird um der Allgemeinheit, um der Akzeptanz willen gerne verschwiegen. Das Amtskreuz verschwindet notfalls unter dem Talar. Also der gleiche teure Glaube, gleich durch die gemeinsame Erkenntnis unseres Gottes und Heilands Jesus Christus. Die Gottheit Jesu Christi ist die zentrale Erkenntnis. Im letzten Vers seines Briefes kommt Petrus auf diesen Hauptbegriff Erkenntnis zurück und bezieht ihn wieder auf Jesus Christus. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, jetzt und alle Zeit. Amen. Mit diesen Worten endet der Brief. Es ist die Gnade Christi, die uns zuteil wird, wenn wir ihn als Gott und Herrn erkennen. Und das kann niemand, dem es nicht durch den Heiligen Geist gegeben wird. An diesen Zusammenhang erinnert Petrus, und er schreibt nicht an die, die vom Glauben nichts wissen. Ganz ausdrücklich. Die Briefe des Neuen Testaments sind immer Briefe an Gemeinden von Gläubigen. Darum ist es ja so unsinnig, als Zielgruppe für eine neue Übersetzung dieser Briefe einen ungläubigen Menschen zu definieren und zu meinen, man könnte ihm die Brücke bauen, die sich der Heilige Geist durch Wort- und Schriftauslegung vorbehalten hat. Ihr habt den Glauben empfangen. Er ist göttliches Geschenk und nicht Menschenwerk. Und sein Inhalt ist, Christus als Gott und Herrn zu erkennen. Vers 2. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Ist es nicht so? Greift nicht die biblische Lehre heilsam in unser Leben ein? Gnade und Frieden. Füllt nicht die biblische Lehre die Defizite, die wir aus unserer Kindheit und Familie mitbringen, Stück für Stück? Können wir nicht bezeugen, sie hat uns erzogen, ja überhaupt ein gelingendes Leben eröffnet? Inneren Frieden, aber oft auch die nötige innere Unruhe gegeben, in Buße und zu neuer Energie zur Tat geführt. All das, was der Geist tun will, geschieht durch das Wort Gottes zur heilsamen Erkenntnis. Und diese Erkenntnis, liebe Freunde, ist nicht etwas nur fürs Oberstübchen. Sie ist vielmehr das, was den Christen, den ganzen Menschen adelt und veredelt. Verachten wir nicht die Erkenntnis, die aus dem Glauben wächst. Glaube ist in erster Linie nicht Gefühl, sondern Erkenntnis. Der gleiche Petrus bekannte seinen Glauben Jesus gegenüber auf die Frage, ob die Jünger auch weggehen wollen, mit den Worten: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus, der Heilige Gottes. Geglaubt und erkannt und nicht, wir haben geglaubt und gefühlt, dass du das bist. Glaube und Erkenntnis stehen hier in bester Einheit. Wenn unser Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt, er habe zu viel Philosophie gelesen, um noch glauben zu können, hat er vermutlich noch nicht genug gelesen. Denn durch keine Religion ist Forschen und Denken zu solcher Blüte gekommen. Nirgends hat man so begeistert die Naturgesetze erforscht wie dort, wo man glaubte, dass eben alle Wirklichkeit von dem einen Logos durchwirkt ist, die gleiche Logik oder Naturgesetze des Schöpfers überall wirken. Deshalb arbeitet der Gemeindehilfsbund auch gerne mit der Studiengemeinschaft Wort und Wissen zusammen. Ich wünsche Herrn Habeck die Erfahrung von C.S. Lewis. Als er 9 Jahre alt war, starb seine Mutter an Krebs. Lewis stürzte zunächst in den Atheismus und seine Bekehrung begann philosophisch. Durch Fragen und Antworten in guter Freundschaft, durch Lektüre und Reflexion erkannte er schließlich, Jesus ist der Sohn Gottes. Ja, er ist Gott selbst. Und fortan war Lewis ein Anwalt der Erkenntnis aus Glauben. Er wollte die Vernunft nicht mehr dem Unglauben überlassen. Denn der Unglaube erwies sich ihm letztlich als Mörder der Vernunft. Freilich geschieht es durch die Sünde auch, dass Erkenntnis ohne Glaube den Menschen aufbläst. Das Gericht lässt dann die heiße Luft wieder ab. Der Mensch fällt dann wieder zusammen. Und darum stellt Petrus sein Lob der Erkenntnis in eine Kette der Tugenden, schauen Sie in die Verse 5 bis 7, in die Kette der Tugenden hinein. Es ist eine Perlenkette. Und über dieser Perlenkette steht ein Scheinwerfer, der alles ins rechte Licht rückt. Im Glauben. Wird eine der Perlen davon herausgenommen, so verliert sie ihren Glanz, ihren Gottesbezug. Am Ende der Kette nennt Petrus die Bruderliebe und dann die allgemeine Liebe. Fehlen aber Glaube und Liebe, fehlen Anfang und Ziel, Herkunft und Zukunft. Eine Vernunft, die meint, ohne Glaube auszukommen, verliert auch die Liebe. So erleben wir es heute. Eine glaubenslose Vernunft verliert die Liebe in vieler Hinsicht. Eine bestimmte möchte ich herausheben, nämlich die Liebe zur Weisheit der Eltern und Vorfahren. Die Fortschrittsreligion unserer Zeit betreibt das große Vergessen. Demenz kann als Krankheit unserer Zeit dingfest gemacht werden. Es wurde schon vorgeschlagen, den Begriff Cancel Culture zur neuen Epochenbezeichnung zu erheben. Diese Kultur des Abschaffens ist eine Eiskönigin, die jetzt über die westliche Welt hinwegfegt und einen Eispanzer über unsere Herkunft legt, die Wurzeln abschneidet. In Berlin werden hunderte von Straßenumbenennungen geplant, weil man Antisemitismus oder eine patriarchalische Haltung etc. vermutet. Thomas Mann, Tim und Struppi, Asterix und Obelix, Pippi Langstrumpf und so weiter kommen auf den Index. Die Redefreiheit wird beschnitten. Andere Denkmäler wie von Karl Marx werden neu errichtet. Gehorsam statt Diskurs wird von der Regierung als neue Losung ausgegeben. Staatsvertrauen statt Debatte empfiehlt die Kanzlerin. Der Niedergang der Glaubenserkenntnis hat in der Gesellschaft erschreckende Folgen, längst auch in Bereichen, die vor kurzem noch selbstverständlich waren. Die Umbenennung von christlichen Festen, Weihnachtsmärkten, die Umdeutung des Regenbogens in ein Zeichen sexueller Vielfalt statt einem Zeichen göttlicher Gnade, trotz der Sünde des Menschen und so weiter, stehen beispielhaft dafür. Die beste Beispielsammlung bietet Peter Hane. Vers 9. Wer dies, also die Glaubenserkenntnis, nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkel. So schreibt die Lutherbibel. Es klingt ein wenig widersprüchlich, blind und kurzsichtig zu sein. Aber es ist kein Widerspruch. Der kurzsichtige Mensch ist der, der die geistliche Wirklichkeit, die ihn umgibt, vergessen hat. In dieser Hinsicht ist er blind geworden. Er sieht nur, was vor Augen liegt, aber nicht, was dahinter ist oder was ihm die Voreltern mitgegeben haben. Der Mensch aber, dessen Perlenkette intakt ist, nimmt zu an Erkenntnis und befestigt so seine Berufung und Erwählung, wird immer gewisser über seinen Weg. In der Anfechtung bewährt sich dann das genannte Wort: Wir haben geglaubt und erkannt. Das ist derselbe Petrus. Und dieser Petrus sagt uns, dass dies alles, diese Perlenkette, reichlich bei uns sein soll, Vers 8. Und zunimmt. Das Gewicht und der Glanz der Perlenkette nimmt zu. Biblisch gesprochen, unsere Heiligung. Der innere Besitz kann nicht einfach bei uns selbst stehen bleiben, sondern all das, was wir im Glauben ergreifen, will sich beständig entfalten. Ich darf es persönlich sagen. In meiner Arbeit an der Heiligen Schrift durfte ich immer wieder an den gleichen Bibeltexten entlanggehen und dabei auch immer wieder neue Zusammenhänge, neue Tiefen entdecken. Bisherige Erkenntnisse werden verfeinert und an einen neuen Ort gestellt. Ich habe mich lange befasst mit dem Christuszeugnis des Alten Testaments. Das hat mir zugleich etwas gezeigt von der Natur des Wortes Gottes. Und dadurch hat es mir etwas gezeigt von der Natur der menschlichen Sprache überhaupt, wie sie funktioniert, wie ihr Wesen ist, im besten Falle, nämlich im Fall der Heiligen Schrift. Und von da aus habe ich, meine ich, etwas gelernt zu haben darüber, wie die Bibel übersetzt werden sollte. Und zuletzt haben sich neue Themen ergeben, wo die staatlichen Behörden eine Kompetenz haben und wo nicht. Oder auch, was rechter Gottesdienst ist, was im Gottesdienst im Zentrum stehen sollte und was nicht. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, sagt Jesus, so betet er. Kann das Wort Gottes sein Heiligungswerk, sein Erkenntniswerk an uns tun, wenn es im Gottesdienst nicht im Mittelpunkt steht, sondern durch lange Worship-Zeiten an den Rand gedrängt wird? Es ist das Wort Gottes, das unseren Vernunftgebrauch reinigt, ja erst wirklich in Gang setzt, adelt und veredelt, bessert und erzieht. Wo man die Mahnungen des Petrus beherzigt, geschieht auch, was in den Versen 10 und 11 beschrieben wird. dann wird nämlich unsere Berufung nicht nur etwas, was wie eine Gewalt von außen über uns kommt, sondern etwas, was wir von Herzen lieben, bejahen und bekennen. Wenn durch das Wort Gottes, das unsere Erkenntnis leitet, auch unser Wille mit dem Willen Gottes geeint wird, dann finden wir den Frieden, den die Welt nicht geben kann. Die Gewissheit über unsere Wege, auch wenn wir einen einsamen Weg gehen müssen. Und finden, sagt Petrus, reichlich Eingang in das ewige Reich unseres guten Hirten. Aus dieser Besinnung des Petruswortes möchte ich nun einige Folgerungen für die Arbeit im Gemeindehilfsbund ziehen. Erstens, Petrus sagt, wer den wahren, kostbaren Glauben hat, der kann nicht mehr in der Gleichgültigkeit einer pluralistischen Umgebung leben, in der er sich vorgefunden hat. Wer in der Gleichgültigkeit bleibt, hat nicht die Erkenntnis, die zum ewigen Leben führt. Vielmehr führt wahre Erkenntnis auch zu einem kraftvollen, disziplinierten Bemühen. Für den Gemeindehilfsbund ergibt sich, dass der Bruderrat einen Mann gesucht hat, der den gleichen teuren Glauben stärken soll und nicht einen, der alles umkrempelt. Das wurde schon gesagt. Darum ist an erster Stelle zu sagen, dass der neue Leiter sich dem gleichen teuren Glauben verpflichtet weiß, der gleichen geistlichen Grundhaltung. Zweitens, Petrus wandte sich im ersten Brief an die Christen und mahnte sie, auch in der Verfolgung treu zu bleiben. Hier in seinem zweiten Brief und Abschiedswort mahnt er sie, in der Verführung treu zu bleiben. Verführung geschieht insbesondere durch die Behauptung einer Glaubenserkenntnis ohne Schriftwort, wie es Martin Luther im Papsttum und bei den sogenannten Schwärmern begegnete. Die Behauptung einer Glaubenserkenntnis ohne Schriftwort, anders gesagt, die Behauptung eines Geistbesitzes oder einer Geisterfahrung, abgesehen oder ohne Wort Gottes. Und das ist der Punkt, an dem die evangelische Kirche, wenn sie noch reformatorisch ist, die höchste Sensibilität entfalten sollte. Luther schreibt, in diesen Stücken, die das mündliche, äußerliche Wort betreffen, ist fest dabei zu bleiben, dass Gott niemanden seinen Geist oder Gaben gibt, außer durch oder mit dem vorhergehenden äußerlichen Wort, damit wir uns bewahren vor den Enthusiasten, das ist Geistern, die sich rühmen, ohne und vor dem Wort den Geist zu haben und danach die Schrift richten, deuten und dehnen nach ihrem Gefallen. Gott adelt und veredelt, macht selig durch sein Wort. Für den Gemeindehilfsbund bleibt darum die Auslegung des Wortes Gottes das Zentrum aller Arbeitsbereiche. Um dies künftig sichtbarer werden zu lassen, möchte ich bei den Ausgaben unserer Zeitschrift etwas mehr Schriftauslegung um ihrer selbst willen und gegebenenfalls als Kongressoberthema auch bestimmte Bibelabschnitte oder Bibelbücher platzieren. Drittens. Nach Petrus gibt der rechte, heilsame Glaube den Eingang in das Reich unseres Herrn. Um den heilsamen Glauben zu stärken, hat der GHB an vielen Stellen Evangelisation, Apologetik und Seelsorge betrieben oder unterstützt. Diese Schwerpunkte werden sich nicht verändern. Hinsichtlich der Seelsorge ist es so, dass das Ehepaar Kochlobius viel Erfahrung in der Seelsorge an Ehepaaren und in der Schulung zum rechten Verständnis der Geschlechter angesammelt und mitgeteilt hat. Das Nachfolge-Ehepaar nun bringt Schwerpunkte mit, die eher auf dem pädagogischen Gebiet liegen. Was das für die praktische Arbeit des Gemeindehilfsbundes bedeutet, wird sich erst noch weisen müssen. Viertens, Petrus spricht die an, die den gleichen kostbaren Glauben haben. Er spricht die Einheit der Christen an. Für den GHB liegt hier die dornige Frage nach der Kirchenzugehörigkeit und dem ekklesiologisch-kirchlichen Status des Gemeindehilfsbundes. Der Gemeindehilfsbund ist keine Kirche und will auch keine neue Kirche oder Freikirche werden. Er will wie bisher vor allem Christen stärken, die durch falsche Lehre in Glaubenszweifel oder an den Rand gedrängt werden. Und das betrifft nun einmal nicht nur Christen in der Landeskirche, sondern zunehmend auch in den Freikirchen. Die ganze geistliche Entwicklung unserer Zeit bedeutet, dass unser Arbeitsfeld noch größer geworden ist. Auch diesen Christen in den Freikirchen bietet der GHB womöglich seine Hilfe an. Die Priorität freilich bleibt vorerst die Landeskirche. Fünftens, schließlich in der Zusammenschau beider Petrusbriefe hinsichtlich Verfolgung und Verführung. Ich habe schon bei den ersten Begegnungen mit dem Bruderrat darauf aufmerksam gemacht, dass der Staat den innerkirchlichen Auseinandersetzungen nicht mehr distanziert beobachtend gegenübersteht. Prozesse in Bremen, England, Finnland und anderswo haben es zur Genüge gezeigt. Der Staat wird zunehmend selbst zur Kirchenpartei. Das heißt zur Partei der kirchenpolitisch wie allgemeinpolitisch linken Gruppierungen. Und das verändert den Charakter unserer innerkirchlichen Debatten grundlegend. Alle, die am bisherigen Glauben festhalten und dies auch kundtun, müssen jetzt nicht nur damit rechnen, kirchliche Ämter zu verlieren, sondern eben auch gerichtlich belangt zu werden. An dieser Stelle möchte der GHB Hilfe und Ermutigung anbieten. Das ist besonders der Punkt, an dem ich bitte, treulich dafür zu beten, dass uns ein weiser Weg des Respekts vor den staatlichen Behörden einerseits und der eben noch größeren Ehrfurcht vor dem Herrn und König Jesus Christus gegeben wird. Und dass wir diesen doppelten Respekt und der größeren Ehrfurcht vor dem himmlischen König auch trefflich lehren können. Denn wenn ihr dies tut, so schließt Petrus den Abschnitt, werdet ihr niemals straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Amen.